Jo, Tag 2. Heute ist der 1. August 24. Gestern war Tag 1. Wir haben es wirklich geschafft, uns Crystal Viper anzugucken. Haben, glaube ich, nur anderthalb Minuten verpasst oder so. Anderthalb Songs, glaube ich, eher als anderthalb Minuten. Ja, Totti und Bernie sind irgendwann auch aufgetaucht, haben sich bei uns reingezinkt. Gezeckt, genau.
Metal Markus. Metal. Heute mit dem Thema
Special Wacken 2024 Tag 2. Herzlich willkommen zurück, liebe Metalheads, zum zweiten Teil des Wacken Specials 2024 und wenig verwunderlich auch zum zweiten Tag. Im Part vor dem eigentlichen Intro in unseren sogenannten Field Recordings habt ihr es ja schon gehört. Es war der 1.8.2024. So viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Ich habe noch ein paar mehr Aufnahmen, in die wir nachher auch mal reinhören. Und der 1.8. war der Tag, an dem wir uns in Summe wirklich die meisten Bands angeguckt bzw. angehört haben. Es waren 9 an der Zahl. Jetzt möchte ich hier nicht auf jede Band elendig lange eingehen, aber ich möchte euch auf jeden Fall einen kurzen Überblick darüber geben, wie unser zweiter Tag auf dem Wacken Open Air 2024 so verlaufen ist, denn gestartet ist er schon relativ früh. Die erste Band, die wir uns dann angeguckt haben, hört auf den Namen Corbian und die haben auf der Wet Stage gespielt. Das sind die deutschen Gewinner des Metal Battles. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr alle damit vertraut seid. Der Metal Battle ist halt international. In jedem Land wird ein Gewinner gekürt. Und die Gewinner dürfen dann auf dem Wacken Open Air spielen. Und zwar immer abwechselnd auf der Wet Stage und auf der Headbanger Stage. Und die spielen dann immer so Slots von 20 Minuten. Das ist jetzt natürlich nicht unendlich viel. Aber ich finde, das ist eine sehr coole Aktion, um so den, nennen wir es mal, Nachwuchs immer noch weiter zu fördern. Corbian waren also die Gewinner aus Deutschland und ich würde mal sagen, was die abliefern ist, moderner Metalcore. Jetzt wird der eine wahrscheinlich wieder sagen, boah, sowas möchte ich mir nicht anhören, aber ist ja auch völlig egal. Es ist sehr groove-orientiert und auf jeden Fall hatte das Publikum, das trotz der frühen Stunde schon da war, sichtlich Spaß, denn die Aufforderung zum Moshpit oder auch zum kleinen Circlepit wurde trotz der frühen Stunde wirklich dankbar von den Leuten angenommen. In 20 Minuten hat man jetzt natürlich nicht unendlich viel Zeit, um da großartig elendig lang zu reden. Dementsprechend ging das alles relativ schnell hintereinander durch. Vor diesem Hintergrund bin ich mir jetzt auch gar nicht so zu 100% sicher, ob der Song, den ich euch jetzt empfehlen möchte, wirklich gespielt worden ist. Aber laut Spotify ist es der mit den häufigsten Wiedergaben. Und vor diesem Hintergrund empfehle ich euch von der Band Corbian den Song Hope. Hört da mal rein und wenn es euch gefällt, behaltet die Jungs mal im Auge. Ich glaube schon, dass da noch eine ganze Menge zu erwarten ist. Wie auch beim ersten Special gilt auch hier, ich nehme das jetzt hier ungeschnitten auf. Also wenn ich mich hier jetzt verhaspele, dann bleibt das ganz einfach so drin. Das Einzige, was ich hier natürlich zwischendurch reinschneide, sind meine Field Recordings, zu denen wir gleich auch wieder kommen. Jetzt geht es aber erstmal weiter im Programm. Es ging weiter an diesem Tag zur Lauda Stage, denn dort sollten dann die Dio Disciples spielen. Also die sollten das nicht nur, die haben es in der Tat auch getan. Und falls ihr jetzt nicht wisst, wer die Dio Disciples sind, hier ein paar erklärende Worte dazu. Nach dem Tod von Ronnie James Dio wurde diese Band quasi ins Leben gerufen von seiner Witwe Wendy. Es waren zum damaligen Zeitpunkt die Leute, die zuletzt mit Dio gemeinsam eben in der Band Dio gespielt hatten. Und es ging darum, das Vermächtnis von Ronnie James Dio weiter am Leben zu halten. Sänger war ganz früher dann Tim Ripper Owens, ist er mittlerweile auch nicht mehr und es stimmt nach meiner Recherche auch nicht mehr ganz, dass es nur noch die Leute von damals sind, also da hat sich im Laufe der Zeit durchaus etwas geändert, aber die Intention dahinter ist klar, das Vermächtnis von Ronnie James Dio soll nicht sterben, es soll weiterhin live vorgetragen werden. Verstärkt war die Band diesmal, da Tim Ripper Owens nicht dabei war, unter anderem am Gesang, mit Joey Belladonna, den der ein oder andere ja wahrscheinlich von Anthrax kennen dürfte. Und was haben sie gemacht? Klar, wenn man das Vermächtnis von Ronnie James Dio am Leben halten möchte, spielt man Songs von Dio und eingestiegen sind sie auch direkt, wie könnte man es besser machen, wenn man Dio gedenken möchte mit dem Holy Diver. Es ging jetzt aber nicht ausschließlich um Songs aus Dios Solo-Karriere. Natürlich kann man, wenn man ihm Tribut zollt, an zwei weiteren Bands absolut nicht vorbeikommen. Das sind natürlich Black Sabbath, von denen es dann Songs wie Mob Rules oder ganz groß für mich Heaven and Hell gegeben hat. Und natürlich kommt man auch an Rainbow nicht vorbei, wo es dann Songs gab wie Man on the Silver Mountain, Catch the Rainbow oder Stargazer. Es hat richtig viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Alle Beteiligten auf der Bühne hatten merklich wirklich Spaß und für einen emotionalen Moment war auch gesorgt, als dann Dios Witwe Wendy auf die Bühne gebeten wurde und sie sich sichtlich gerührt beim Publikum dafür bedankt hat, dass alle dabei mithelfen, die Erinnerung an Ronnie James Dio am Leben zu halten. Es war wirklich Gänsehaut, obwohl es zu frühen Morgenstunde stattgefunden hat und im strahlenden Sonnenschein, aber trotzdem, das war wirklich, wie ich finde, sehr bewegend und es hat mir sehr gut gefallen, auch vor dem Hintergrund, dass ich selbst es leider nie geschafft habe, Dio live zu sehen, obwohl ich in der Vergangenheit, als er noch gelebt hat, bestimmt die ein oder andere Möglichkeit gehabt hätte, aber irgendwie immer dachte, naja, das machst du schon irgendwann, hat leider nicht sollen sein, aber das war jetzt auf jeden Fall für mich ein sehr schöner Ersatz. Eine Songempfehlung, klar, die gibt es natürlich jetzt nicht von den Dio Disciples, weil die machen in dem Sinne ja keine eigenständige Musik. Aber klar, ich habe es schon gesagt, es war der Song, der die Show eröffnet hat und für mich auch wahrscheinlich für immer einer der Signature-Songs, wenn ich an Dio denke, Holy Diver, kommt in die Podcast-Playlist. Ich gehe davon aus, jeder kennt ihn sowieso und wenn nicht, hört da mal rein und befasst euch gern da noch ein bisschen mehr mit dem ganzen Katalog, den Ronnie James Dio in seinem Leben auf die Beine gestellt hat. Ein fantastischer Künstler ist er auf jeden Fall gewesen. Von der Lauda Stage, wo eben die Dio Disciples gespielt haben, ging es dann zurück zu dem Ort, wo wir am Tag zuvor relativ oft waren, nämlich zur Wackinger Stage. Dort waren Tri-State Corner dran. Tri-State Corner ist, naja, ich würde mal immer sagen so, die in Anführungsstrichen Rage Drummer Band. Und das ist jetzt in der Tat wie folgt. Am Schlagzeug bei Tri-State Corner sitzt der gute Christos, der von 1987 bis 1999 bei Rage am Schlagzeug gesessen hat. Und Sänger bei Tri-State Corner ist niemand Geringeres als Lucky, der seit 2015 bei Rage hinter dem Schlagzeug sitzt. Also ein ehemaliger und ein amtierender Rage-Schlagzeuger sind bei Tri-State Corner dabei und die Band hört auf diesen Namen, weil sie aus drei verschiedenen Ländern kommt, nämlich aus Deutschland, aus Griechenland und aus Polen. Und was Tri-State Corner machen, das ist jetzt nicht unbedingt Metal, das kann man schon sagen. Es ist vielleicht eher Alternative Rock, irgendwas in der Richtung. Was sie aber von sehr vielen anderen Bands positiv abhebt, ist, dass sie dauerhaft eine Bouzouki im Repertoire haben. Darum geht das Ganze auch, wenn man so ein bisschen recherchiert, als Bouzouki Rock durch. Und wenn das jetzt vielleicht komisch im ersten Moment für euch klingt, kann ich nur sagen, nehmt die Scheuklappen ab und hört mal rein. Das ist verdammt coole Musik, die richtig gut Laune macht und die vor allen Dingen live fantastisch funktioniert hat. Ein großer Pluspunkt ist auf jeden Fall Lucky, der nicht nur fantastisch bei Rage Schlagzeug spielen kann, sondern der auch wirklich sehr gut singen kann und der, wie ich finde, fantastische Qualitäten als Frontmann hat. Also er hat das Publikum richtig gut animiert und dem Umstand geschuldet, in Anführungsstrichen, dass er ja Schlagzeuger ist, war er, wie soll man das jetzt sagen, sozusagen in der Lage, den Groove, den diese Musik vermittelt, mit seinem Körper zum Ausdruck zu bringen. Also er stand jetzt nicht steif in der Ecke rum, sondern hat sehr schön Rhythmik durch seine ganze Körpersprache verbreitet. Klingt jetzt vielleicht komisch. Wenn es irgendwo mal ein Video gibt, guckt euch das gerne mal an. Es war wirklich super und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Leider gab es einen kleinen Wermutstropfen, denn Tri-State Corner hatten am Anfang so ein bisschen Probleme mit ihrem Verstärker. Die Gitarre wollte nicht so wirklich einen Ton von sich geben, weswegen man dann auch ein wenig verspätet angefangen hat und leider auch mindestens mal einen Song weniger gespielt hat, als man es eigentlich ursprünglich geplant hatte. Was es ansonsten noch zu berichten gab, ja, wenn Tri-State Corner spielen und später am Tag auch Rage auf der Bühne stehen, ist es wenig verwunderlich, dass man Peavy relativ gut beobachten konnte, der nämlich so am Seitenrand der Bühne sich irgendwo hingesetzt hatte, um eben zu gucken, was der gute Lucky da spielt, abzieht mit seiner anderen Band. Und wenn ich mich nicht völlig verguckt habe, war der Rage-Gitarrist auch mit an der Technik so ein bisschen beteiligt. Also er lief da auf jeden Fall mit einem iPad oder irgendeinem Tablet rum und hat dafür gesorgt, dass der Sound, als er dann einmal richtig lief, auch wirklich konstant gut geblieben ist. Eine Songempfehlung habe ich für euch natürlich auch von Tri-State Corner. Hierzu hat uns Sänger Lucky erzählt, ja, wir haben ja lange Zeit eher so, ja, im Proberaum nur so ein bisschen rumgehangen und eher mal ein bisschen Bier getrunken und Spaß gehabt. Und dann gab es einen Song, der wie auch immer in irgendwelchen Charts mal gelandet ist und dadurch hat die Karriere von Tri-State Corner einen ziemlichen Booster bekommen. Und diesen Song möchte ich euch hier in die Podcast-Playlist packen. Hört da sehr gerne mal rein. Er hört auf den Titel Sooner or Later. Und bevor es dann jetzt gleich weitergeht, hören wir nochmal in die Field Recordings rein. Und zwar hat Bernie ein schweres Zerwürfnis gehabt an diesem Tag. Welcher Natur das ist, erfahren wir genau jetzt. Und Bernie hat heute schwere Zerwürfnisse mit seiner Tagesplanung, weil irgendwie spielen drei Bands gleichzeitig, die er alle gucken möchte. Welche sind denn das?
Ja, es sind einmal natürlich die Scorpions, die sozusagen Headliner sind. Ich gehe da nochmal weiter runter. Das sind Opeth und Gauper.
Was denn Gauper? Das klingt eher wie irgendwas zu essen, aber obwohl das sind Graupen, ne?
Ja, ich glaube, die kommen, glaube ich, aus Schweden. Ist so eine schwedische Retro-Rock-Band. So. Die sind aber richtig geil, habe ich in Berlin auf dem Desertfest gesehen.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, die Scorpions sind heute auf ihrer 28. Farewell-Tour ungefähr unterwegs, kann man sagen. Weil ich glaube, 2012 haben wir die ja auch schon mal gesehen und da hieß es auch, es wäre eine der letzten Touren, oder?
Das mag sehr gut sein. Das ist aber schon lange her. Und ich, ehrlich gesagt, was vor 10 oder 12 Jahren war, naja, okay.
Genau. Ja, Totti ist irgendwie noch versackt. Keine Ahnung. Was haben wir gestern denn noch uns angeguckt? Jetzt muss ich ernsthaft mal überlegen. Vogel Frey hießen sie nach eigener Angabe, glaube ich, ne?
Ich glaube, ich habe das auch so gehört. Habe ich mich auch ganz kurz gewundert.
Weil eigentlich hätten wir immer gedacht, das heißt Vogel Frey, aber offenbar Vogel Frey. Auf der Wackinger Stage haben wir uns angeguckt. Van Canto, auch auf der Wackinger Stage, war auch sehr gut. Und zwischendurch haben wir noch so eine etwas obskure Band entdeckt, die hieß, glaube ich, Metaklapa, müsste ich dann nochmal nachgucken. Die haben Iron Maiden Songs quasi a cappella gesungen, aber nicht so wie Van Canto mit Schlagzeug, wirklich komplett a cappella. Und das fiel nur auf, weil wir sind da so lang gelaufen und ich dachte nur, da singt doch gerade jemand Maiden. Die haben wirklich a cappella zum Beispiel Hello Be Thy Name und so gesungen. Das war echt cool.
Ja, super. Richtig geil. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich da währenddessen gestern gemacht habe. So, keine Ahnung. Was
war das? Bembel getrunken.
Bembel, auf jeden Fall, natürlich. Bisher habe ich noch kein Bier getrunken. Vielleicht habe ich ja die Challenge, dass ich jetzt auf diesem Wacken kein einziges Bier trinke. Dafür nur Apfelwein.
Nur Apfelwein ist ein sehr...
reicht ja auch schon. Apfelwein reicht ja vollkommen eigentlich schon aus. So ein glückliches, Trinkerleben.
Ein glückliches, in diesem Sinne, wie Knasterbart, ne? Also ein glückliches Trinkerleben. Ja, schauen wir mal, was wir heute noch so vorhaben, ob das mit den Scorpions klappt und alles andere auch. Und ja, vielleicht kommt Totti irgendwann mal aus dem Zelt und hat auch was zu sagen. Außer es dauert eine Weile, bis sich die Gewöhnung verdaut hat.
Ganz genau. Vielleicht dauert das eigentlich wirklich noch lange.
Nach Tri-State Corner hatten wir auf jeden Fall ein bisschen Leerlauf und haben die Gelegenheit genutzt, um dann eben mal auch was zu essen. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, und war das preislich in Ordnung? Also ich hätte gesagt, ist auch die Aussage, die Kati dazu getroffen hat, das waren, was das Essen angeht, normale Kirmespreise. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt teuer oder günstig ist, aber ich fand es nach meiner Wahrnehmung noch vertretbar und mein Tipp wäre im Zweifelsfall immer, wenn euch alles andere zu teuer ist, dann gönnt euch einfach ein paar Pommes, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis relativ gut, wie ich finde. Und während wir also Pommes gegessen haben, haben Sweet gespielt. Jetzt gibt es hier bestimmt auch wieder Leute, die meinen, das ist doch kein Metal oder keine Ahnung was. Ja, aber ich glaube, ohne Sweet wird es sehr viele Metal-Bands überhaupt nicht in dieser Form geben. Und ich bin schon so ein bisschen stolz darauf, sagen zu können, dass ich wenn auch eher so im Hintergrund, die Band live erlebt habe, von denen Songs stammen wie Fox on the Run oder der auch sehr bekannte Ballroom Blitz, den der ein oder andere ja wahrscheinlich auch durch die Version aus Wayne's World kennen wird. Unsere Intention war aber eigentlich eine ganz andere Band zu gucken, zumindest ein Teil davon, weil wir schon wussten, dass wir es zeitlich nicht ganz schaffen werden, alle Bands zu gucken, so ähnlich wie Bernie sein Zerwürfnis mit Opeth und Co. hatte. Wir wollten zumindest in Teilen Armored Saint uns angucken, die auf der Lauda Stage gespielt haben. Armored Saint, ja, das ist ja die Band, die zwei Mitglieder hat, die es beide abgelehnt haben, bei Metallica einzusteigen. Der gute John am Gesang wurde gleich zweimal gefragt, ob er das nicht möchte, weil James Hetfield sich nicht so ganz sicher war, ob er diese Doppelbelastung, Gitarre spielen und Gesang wirklich meistern kann. Aber der gute John hat abgelehnt. Aber ich glaube nicht, dass er das besonders tragisch heutzutage sieht, weil ich kann mich erinnern, dass er mal in einem Interview gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Ride the Lightning mit ihm am Gesang genauso klingen würde, wie es eben klingt und ob es damit auch diesen Status erreicht hätte. Faire Antwort. Wen haben wir sonst noch bei Armored Saint? Klar, den guten Joey am Bass, den man ja sonst gegebenenfalls auch von Fate's Warning kennt. Und auch ihm wurde mal das Angebot unterbreitet, bei Metallica einzusteigen, klar, um den Bass zu übernehmen nach dem tragischen Busunfall. Ihr wisst, von wem ich spreche. Aber auch er hat das ausgeschlagen. Armored Saint, ja, die gibt es schon relativ lange. Die gab es schon vor Metallica. Und die, ja, sind immer so, wie ich sagen würde, sporadisch mal aktiv. Also zwischen den Alben liegen da gerne mal relativ lange Zeiten. Eröffnet haben sie ihren Set auf der Lauda Stage mit End of the Attention Span von ihrem noch aktuellen Album. Und ansonsten haben sie einen, ja, ich würde mal sagen, bunten Querschnitt gespielt. Sehr gut gefallen hat mir auch, dass es den Song Last Train Hope schon relativ früh im Programm gab, der vom Album Symbol of Salvation stammt. Und kurz bevor wir dann uns aufmachen mussten, um Gen Rage zu laufen, gab es auch noch, klar, March of the Saint, wohl einen der ganz großen Klassiker von dieser Band. Das hat auch so richtig schön Spaß gemacht, sich das anzuhören. Und während wir dann Richtung Infield unterwegs waren, wurde noch Standing on the Shoulders of Giants angekündigt, den wir dann leider aber nicht mehr wirklich wahrgenommen haben. Armored Saint, ja, was soll man dazu sagen? Es ist eine coole Band, John Bush ist ein super Sänger, also ich hoffe, dass man ihn Bush ausspricht, aber ich gehe eigentlich davon aus. Er hat gerne seine weißen Klamotten an, um sich ein bisschen abzuheben, hat auch hier wieder fantastisch funktioniert und er singt einfach trotz seines Alters, wie ich wirklich sagen muss, verdammt geil und es hat mich sehr gefreut, ihn live erleben zu dürfen in diesem sehr schönen Umfeld. Songempfehlung, ja, nehmen wir mal einen echten Klassiker und wir haben ihn auch noch gehört, March of the Saint kommt in die Podcast-Playlist, falls ihr die Band nicht kennt, hört euch das mal an, aber ich gehe davon aus, sehr viele Leute werden Armored Saint kennen. Es zog uns also zurück ins Infield, denn Rage sollten jetzt auftreten. Sie sollten nicht nur, sie haben auch gespielt und zwar auf der Harder. Rage hatten einen Zeitslot von 40 Minuten, von einer Stunde für ihr 40 Jahre Rage-Konzert. So war es ja angekündigt. Rage feiern in diesem Jahr 40 Jahre, alles immer unter der Prämisse, dass man die Zeit von Avenger auch irgendwie mitzählt, was Peavy ja aber auch tut. Man muss sich da jetzt keiner Illusion hingeben, in einer Stunde Spielzeit kann man natürlich nicht 40 Jahre Bandgeschichte adäquat abdecken und schon gar nicht, wenn man wie Rage weit über 20 Alben vorliegen hat. Aber in Summe, finde ich, haben Peavy und seine beiden anderen Mann das ganz gut gemacht. Was direkt aufgefallen ist, das ist der folgende Umstand, nämlich, dass man mit drei Leuten auf dieser riesigen Bühne doch ziemlich verloren aussehen kann. Rage hatten ein eigentlich ziemlich großes Backdrop dabei, das hinter ihnen hochgezogen war und an den Seiten auch noch zwei Aufsteller, wo dann der Soundchaser in seiner aktuellen Inkarnation abgebildet war. Aber trotzdem sah das auf der Größe der Bühne fast schon ein wenig klein aus. Und es war wirklich, muss ich sagen, der erste Moment, wo ich bewusst wieder einmal wahrgenommen habe, wie gigantisch die Faster und die Harder Stage letzten Endes dann doch sind. Gut, aber es soll jetzt ja nicht um die Bühne an sich gehen, sondern um Rage und was Rage abgeliefert haben. Eingestiegen ins Programm sind sie mit einem Doppelschlag ihres ganz aktuellen Albums After Lifelines, nämlich mit den beiden Songs Cold Desire und Under a Black Crown. Und dann hat man die Zeitmaschine postwendend angeworfen, denn schon der dritte Song war Solitary Man. Und man blieb in den 90ern mit dem Titeltrack vom Black in Mind Album und mit Refuge nochmal ein Stück weiter zurück. Aber man hat sich trotzdem auch Zeit genommen, für Sachen aus der noch nicht ganz so weit zurückliegenden Vergangenheit zu spielen, denn als nächstes folgten Let Them Rest in Peace und A New Land. Und ja, man kann sich schon denken, das waren jetzt schon einige Songs, da kommt gar nicht mehr so viel hinten raus. Great Old Ones gab es noch vom Soundchaser-Album. Und dann das, was mich am allermeisten gefreut hat, auch wenn ich den Song öfter schon gehört habe, aber ich finde es immer wieder großartig, wenn Rage diesen Song spielen, den Titeltrack vom 1996er Album End of All Days, eben End of All Days. Vielen Dank, Peavy, dass ihr das noch einmal gemacht habt. Es hat mich sehr gefreut. Ich mag diesen Song einfach sehr gerne. Zum Schluss gibt es dann natürlich noch die drei großen, unvermeidlichen Klassiker, die Rage spielen müssen, wenn sie unterwegs sind. Aber es gab erstmal noch eine kleine Einlage, denn Schlagzeug hat an dieser Stelle dann nicht Lucky gespielt, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, Axel Schmidt, der Metal-Bäcker, weil er eine Wette verloren hat. Er musste sich ans Schlagzeug setzen und Rage beim nächsten Song begleiten. Und es ist der Song, den wahrscheinlich jeder kennt, auch wenn er keine Ahnung hat, dass dieser Song von Rage ist. Es ist Straight to Hell, der nicht zuletzt durch den Film Schuh des Manitou sicherlich eine ganze Menge Berühmtheit erlangt hat. Tja, und wenn das einer der drei großen Klassiker ist, die Rage immer spielen müssen, wenn sie unterwegs sind, sollte relativ klar sein, was jetzt nur noch kommen kann. Zwei Songs gab es noch. Natürlich Don't Fear the Winter, der dann der älteste Song war, der überhaupt gespielt wurde, vom 88er Album Perfect Man. Ich hoffe, dass es von 88 ist. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht nachrecherchiert, aber ich meine, 88 ist das richtige Jahr, das ich da so im Kopf habe. Aber der größte Hit, den Rage immer so im Petto haben, ist eben nicht Straight to Hell oder Don't Fear the Winter, sondern vom End of All Days Album das unvermeidliche Higher Than the Sky. Auch eine krasse Sache, weil ich weiß, Higher Than the Sky war für mich ein neuer Song, als ich Rage kennengelernt habe. Und es ist ohne Frage einer ihrer größten Hits und er hat mittlerweile auch schon ja, fast 30 Jahre dann auf dem Buckel. Schon sehr erstaunlich, wie ich finde. Endet aber nichts daran. Jeder singt mit und es hat einfach Spaß gemacht, diese Songs zu spielen. Wenn ich anfangs, zu spielen, genau, zu hören natürlich, ich habe sie nicht gespielt, es hat Spaß gemacht, diese Songs zu hören von Rage. Und auch wenn die Bühne vielleicht ein bisschen groß war, haben Peavy und Gene es zumindest versucht, die Bühne großzügig zu nutzen, auch mal ganz nach vorne an die Front zu gehen für Solo-Einlagen und so weiter. Also ja, Rage haben das so richtig souverän gemacht und es war ein erstes verdammt großes Highlight für mich, nicht zuletzt wegen End of All Days, das wieder mal gespielt wurde und eben dem immer gänsehautmäßigen Abschluss mit Higher Than the Sky. Vielen Dank, Rage, es hat verdammt viel Spaß gemacht, euch zuzugucken. Hören wir nochmal in eine andere Field Recording Aufnahme rein und ja, hier eine etwas amüsante Geschichte rund um Totti und was er auf Wacken so erleben möchte und ja, was Wacken für ihn stellenweise bedeutet. Viel Spaß damit. Fertig. Der Totti ist jetzt auch da und sein Statement konnte ich leider nicht aufnehmen, aber es hat Nachwirkungen. Dort, jetzt erzähl doch mal, du bist zuerst mal auf Wacken.
Ja, erstes Mal auf Wacken heißt die ganze Nacht im Schlafsack liegen und trotzdem Party haben.
Weil die Leute um dich herum so laut sind?
Weil die Leute um mich herum so laut sind und weil überall Musik herkommt, aus jeder Richtung.
Hast du noch nie so erlebt oder ist das wirklich so, du warst doch schon mal auf beim Wave Gothic Treffen oder nicht?
Ja, das schon, aber es ist halt etwas, eine kleine Nummer kleiner Und deswegen sind auch nicht so viele Partygänger da. Vor allem, weil nachts auch Disco ist, so mit Industrial und so weiter. Und da kannst du dich dann halt in einer Halle abrackern und kommst dann todmüde ins Zelt und kriegst dann auch nicht mehr mit, wenn dann irgendwie mal irgendwer Musik aufmacht.
Okay, was musst du unbedingt sehen? Gestern war es in Extremo, aber hast gesagt, fandst du gar nicht so gut. Was hast du unbedingt noch auf deiner Agenda, was du dir angucken musst?
Also es wäre jetzt eigentlich nur noch morgen Feuerschwanz, was indiskutabel ist, wo ich auf jeden Fall hin muss. Und ansonsten machen wir mal flexibel, keine Ahnung. Ich werde wohl ab 3 Uhr im Infeld bis 0 Uhr rumhängen oder auch nicht.
Ja, lassen wir uns überraschen. Mal gucken, was wir morgen zu berichten haben, ob wir es geschafft haben. Es zog uns dann zurück zur Lauda Stage für eine Band, die für mich auch nicht verhandelbar war, um mal bei dem Terminus zu bleiben, den Totti, glaube ich, eben verwendet hat. Und wenn ich jetzt sage, welche Band das war, kann ich mir vorstellen, dass ein paar Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Markus, das hast du dir doch nicht wirklich angeguckt, das ist doch kein Metal, das ist doch weiß ich nicht was. Ah, ja, es geht um Mr. Big. Mr. Big auf der Lauda Stage. Die sind auf ihrer großen Abschiedstour, weil sie gemerkt haben, ja, wir sind ja doch schon ein bisschen so in die Jahre gekommen. Und wenn ich mich nicht völlig irre, gibt es Ende diesen Monats wirklich das offiziell allerletzte Mr. Big Konzert. Und wenn ihr jetzt auch zu den Leuten gehört, die sagt, oh, Mr. Big, das ist doch kein Metal, das ist doch so Radio-Rock-Pop-Scheiße, möchte ich euch mal folgende Frage stellen. Kennt ihr von Mr. Big eigentlich irgendeinen Song außer ihrem, ja, Radio-Superhit To Be With You und vielleicht noch ihrem Cover von Wild World? Weil wenn nicht, würde ich mal sagen, wenn ihr nichts anderes kennt, dann lieber mal kleine Brötchen backen. Man kann ja nichts dafür, wenn man bekannt ist für diese Songs, aber Mr. Big waren und sind auch immer noch fantastische Musiker. Wer sind Mr. Big? Klar, Eric Martin am Gesang, jenseits der 60. Er hat ein bisschen abgebaut, was er vor 30 Jahren abgeliefert hat, schafft er heutzutage natürlich nicht mehr ganz, aber es war auf jeden Fall für mich absolut beeindruckend, das zu erleben. Noch nicht mal so sehr wegen Eric Martin, sondern wegen den beiden Leuten an den Seiteninstrumenten, Billy Sheehan am Bass und Paul Gilbert an der Gitarre. Leute, das ist echt absoluter Wahnsinn, was diese beiden Leute an ihren Instrumenten können. Weil mehr als Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang war eben nicht da. Und wie die es schaffen, Druck trotzdem zu erzeugen und die Leute in ihrem Bann zu schlagen, das ist unglaublich. Allein der Umstand, dass man keine Rhythmusgitarre irgendwie vermisst bei Soloeinlagen. Unglaublich. Und wie Billy Sheehan Bass spielt. Ich kann es kaum in Worte fassen. Ist blöd für einen Podcast, ich weiß. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Show mitgeschnitten wurde und dass es die dann irgendwo auch zum Angucken geben wird. Also, wenn ihr auch zu denen gehört, die meinen, Mr. Big, oh mein Gott, zieht euch das mal rein. Allein den ersten Song, den Mr. Big gespielt haben, der auf den Titel Addicted to That Rush hört, da kann man schon voll erfassen, was für grandiose Musiker da am Werk sind. Der Großteil des 75-minütigen Auftritts von Mr. Big stand jetzt aber unter dem Motto, wir zelebrieren unser erfolgreichstes Album. Klar, das ist das, wo ihr Mega-Hit To Be With You drauf ist. Lean Into It heißt das Album. Und davon hat man, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, auch am Stück 8 Songs erst einmal gespielt. Klar, das ist der unvermeidliche Song, wo man die elektrischen Bohrmaschinen auspackt, damit Billy Sheehan und Paul Gilbert ihre Gitarren damit malträtieren können. Daddy, Brother, Lover, Little Boy. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass eine der beiden Bohrmaschinen nicht so ganz richtig funktioniert hat. Aber gut, es war trotzdem sehr beeindruckend, das mal zu erleben. Weiter ging es dann klar mit Alive and Kicking, Green Teenage 60s Mind, Voodoo Kiss wurde auch noch gespielt, Never Say Never, My Kind of Woman und klar To Be With You. Sogar schon relativ früh. Ich hätte gedacht, dass das so kurz vor dem unmittelbaren Ende kommt, aber nein. Nach To Be With You folgte natürlich auch noch Wild World, die Coverversion. Und Paul Gilbert durfte sich an seiner Gitarre austoben mit einem sehr imposanten Solo. Auch Billy Sheehan durfte seinen Bass malträtieren. Zeitweise hatte er auch einen zweihälsigen Bass umgeschnallt, wo ich auch nur dachte, wow, ich wüsste nicht, wann ich sowas sonst jemals in der jüngsten Vergangenheit irgendwo mal gesehen habe. Ja, Mr. Big, also alles andere als die Radio-Pop-Band, die mit To Be With You bekannt geworden ist, die haben richtig ordentlich gerockt und ich bin sehr froh, dass ich es miterlebt habe, auch wenn klar, Eric Martin es nicht mehr so ganz hinbekommt wie vor 30 Jahren, aber das kann ich dem Ganzen nachsehen, weil es hat ansonsten verdammt viel Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dabei gewesen zu sein. Eine Songempfehlung, natürlich gibt es auch die an dieser Stelle. Und natürlich gibt es auch eine von Rage. Habe ich vorhin ganz vergessen. End of All Days soll es von Rage sein, weil ich mich so gefreut habe, dass er gespielt wurde. Und an dieser Stelle soll es der Eröffnungssong der Show gewesen sein, eben Addicted to That Rush. Für alle, die eben meinen, Mr. Big machen leicht verdaulich kommerziellen Radiorock, hört euch mal Addicted to That Rush an. Es blieb straff im Programm, denn von der Louder Stage mussten wir jetzt zurück zur Harder, denn dort sollten KK's Priest uns zeigen, wie man Heavy Metal macht. KK's Priest, ja. KK Downing, ehemals Judas Priest also, hat einige Leute um sich geschart, um eben auch zu zeigen, dass er trotz seines hohen Alters immer noch weiß, wie man Metal macht. Und wenn man weiß, wer da am Mikro mit dabei ist, kann man sich auch sehr freuen, denn es ist Tim Ripper Owens. Großartiger Sänger und wie ich finde, jemand, der auch sehr zu Unrecht irgendwie immer gehatet worden ist bei den Bands, wo er so gesungen hat. Also er war ja Interimssänger bei Judas Priest und hatte ein sehr ähnliches Schicksal wie Blaze Bailey erfahren, sprich nach zwei Alben war es schlicht und ergreifend vorbei, weil man sich seinen alten Sänger dann doch lieber wieder zurückgeholt hat. Und der gute Tim war danach ja auch Sänger bei Iced Earth und auch das ist nicht unbedingt zu seinen Gunsten gelaufen, was ich auch sehr, sehr schade finde, denn gerade bei Iced Earth und auch bei Judas Priest lag es ja nicht an seinem Gesang, dass das den Leuten nicht unbedingt so gut gefallen hat, sondern eher an dem Songwriting, würde ich mal an dieser Stelle behaupten. KK's Priest waren dann, zumindest in meiner Wahrnehmung, wer vielleicht noch ein paar andere Bands gesehen hat, mag das anders erlebt haben, die erste Band, die auch die großen Videoleinwände, die hinter der Bühne waren, dann so richtig bespielt haben. Also direkt bevor die Show losging, gab es einen Introfilm, über den man jetzt vielleicht streiten könnte, ob der ein bisschen albern war, aber das muss ja jeder letzten Endes für sich wissen. Jedenfalls gab es immer wieder Videoeinspielungen zu den verschiedenen Songs, die KK's Priest hier in die Menge gefeuert haben. Und ich kann auch weiterhin nur sagen, Tim Owens hat vollkommen abgeliefert. Ich fand ihn fantastisch. Es gab insgesamt 6 Songs von den beiden bereits veröffentlichten Soloalben, wenn man sie Soloalben nennen möchte, von KK's Priest. Das waren die Songs Hellfire Thunderbolt, Strike of the Viper, One More Shot at Glory, Reap the Whirlwind, Sermons of the Sinner und Raise Your Fist. Und dazwischen gab es dann natürlich Songs von Judas Priest. Und direkt der erste Judas Priest Song hat, glaube ich, schon bei so manchem für Begeisterungsstürme gesorgt, als Tim Owens sich hinstellte und die Leute fragte, What's my name? Ripper, klar, The Ripper gab es. Für mich persönlich aber noch besser war, dass der gute alte Nightcrawler vom Painkiller-Album den Weg auf die Setlist gefunden hatte. Für so ein paar kontroverse Diskussionen dürfte der Song Burn in Hell gesorgt haben. Der ist nämlich aus der Zeit, als Ripper Owens bei Judas Priest gesungen hat. Müsste vom Jagulator-Album sein. Und ja, die Alben sind jetzt ja nicht unbedingt die Favoriten der Fans, aber mit Videoeinspielern untermalt, mit Pyrotechnik untermalt und von Ripper Owens wirklich fantastisch gesungen, hat Burn in Hell richtig viel Spaß gemacht. Gecovert wurde auch, ich meine gut, jetzt könnte man sagen, die ganzen Judas Priest Songs sind ja eigentlich auch Cover, aber Diamonds and Rust gab es in der langsamen Version, die der ein oder andere vielleicht ja auch kennt. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat Tim Owens gesagt, dass es jetzt die Live-Premiere von diesem Song für KK's Priest war. Kam sehr gut an. Wir kommen nochmal zurück zum Painkiller-Album, denn auch der Song Hell Patrol wurde zum Besten gegeben und auch wieder ein Moment, wo ich nur dachte, ja, großartig. Ich habe es an irgendeiner Stelle schon mal erwähnt oder werde es noch erwähnen in einer Podcast-Folge, die noch kommt. Ich hatte mal eine Hörspielserie, die hieß Hell Patrol. Also ja, ich mag diesen Song und ich mag das Album. Der Painkiller selbst wurde übrigens nicht zum Besten gegeben, aber der Green Manilishi und, klar, Breaking the Law. Bevor es dann noch eine weitere Premiere gab, wo Tim Owens meinte, ja, ich habe KK so da reingequatscht, dass wir den Song spielen. Also wortwörtlich sagte er, glaube ich, I kinda talked him into doing this. Sinner. Ja, und Sinner war ja lange Zeit ein Song, bei dem KK Downing bei Konzerten dann gerne mal ja, ziemlich wüste Improvisation hingelegt hat. Er hat selbst mal in den Liner Notes zu einem Judas Priest Best-of-Album gesagt, ja, das war immer so ein bisschen unberechenbar. Ja, wenn meine Improvisation gut war, dann ist das richtig gefluppt und alle hatten Spaß. Und wenn ich mich irgendwie verzettelt habe, wusste keiner vom Rest der Band, wann man eigentlich wie weitermachen sollte. An diesem Abend hat es aber hervorragend funktioniert und ich habe es wirklich sehr genossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn der Vergleich jetzt natürlich nicht ganz fair ist, mir haben KK's Priest 2024 eine ganze Ecke besser gefallen als zwei Jahre zuvor Judas Priest. Denn beim guten Robbie habe ich mich stellenweise schon erschrocken, wie in die Jahre gekommen er ist. Und wenn er am Bühnenrand steht und sich festhalten muss, ja, das ist kein schönes Bild, wie ich finde. Klar, Tim Owens ist eine ganze Ecke an Jahren jünger. Aber trotzdem, meine Meinung, KK's Priest haben mich an diesem Abend mehr abgeholt als vor zwei Jahren Judas Priest. So, wir nähern uns dem großen Finale des Tages, wollen zuvor aber nochmal ein kurzes Ohr darauf hören, ein Ohr darauf werfen, was Kati zu ihrem allerersten Mal in Wacken zu sagen hat und wie kulturschockmäßig das wirklich auf einen wirkt. Viel Spaß mit der Meinung von meiner Frau Kati zu ihrem allerersten Wacken. Ja, auch für Kati ist es jetzt ja das erste Mal hier. Kati, wie ist der erste Eindruck? Ist das hier Kulturschock Deluxe?
Ja, schon. Also wenn man nur kleinere Festivals kennt, wie das Dong zum Beispiel oder das Rockhard, ist das hier schon einfach gigantisch. Es ist überwältigend, wie viele Leute hier sind, was hier alles geboten wird. Und allein schon die Logistik, die dahinter steckt, ist echt krass. Und was ich total faszinierend fand, wie groß dieses Infield ist. Und dann gibt es noch ein Infield im Infield, das genauso groß ist.
The Inner Infield sozusagen.
Ja, das Inner Infield. Und das ist genauso groß wie das Vor-Infield.
Das stimmt. Also das Areal ist beeindruckend. Vor allem, wenn man vor 22 Jahren schon mal hier war, dann wundert man sich schon ein bisschen über die Dimension, die das alles mittlerweile angenommen hat.
Darf ich mal eben ein paar Sachen in euer Auto reintun, damit mein Zelt ein bisschen freier ist?
Und nun, das große Finale. Zwei Bands hatten wir noch auf der Agenda, die wir uns angeguckt haben. Klar, die erste ist Accept. Schon erstaunlich, Accept und die Scorpions direkt nacheinander. So die größten Bands so aus den 70ern und 80ern, die so aus Deutschland hervorgegangen sind und den Metal groß gemacht haben. Direkt hintereinander konnte man die sich also anhören. Accept. Die Accept, die man jetzt auf der Bühne sieht, haben natürlich relativ wenig mit den Accept gemein, die so in den 80ern den Metal aus Deutschland groß gemacht haben. Einziges Mitglied von damals, das immer noch dabei ist, ist natürlich Wolf Hoffmann. Der hält die Band ja irgendwie auch zusammen. Böse Zungen würden ja auch behaupten, Accept ist mittlerweile eigentlich nur noch eine One-Man-Show von Wolf Hoffmann mit ein paar gemieteten Leuten drumherum. Erwähnenswert ist, dass man vertretungsweise Joel Höckstra dabei hatte, der unter anderem ja auch bei Whitesnake spielt. Und was haben Accept gemacht? Sie haben, so wie ich es wahrgenommen habe, nicht die Videoleinwände bespielt, sondern hatten ein großes Backdrop zu ihrem aktuellen Album Humanoid dabei und haben in Summe dann auch 3 Songs vom Humanoid-Album gespielt. Das waren die beiden Opener, The Reckoning und das sich direkt anschließende Humanoid. Und später gab es noch Straight Up Jack. Ansonsten gab es eine relativ ausgewogene Setlist, die jetzt nicht nur darauf ausgelegt war zu sagen, hey, wir waren in den 80ern mal eine ganz große Nummer und haben uns irgendwann so 2010 reformiert. Nee, also es gab eine bunte Mischung aus Songs so aus den 80ern, aber auch eine ganze Menge Songs seit ihrer Reunion. Vom Blood of the Nations Album gab es zum Beispiel auch in Summe 3 Songs. Und ja, auch von Stalingrad gab es einen Song. Also, ne? Except mussten sich nicht darauf ausruhen zu sagen, wir waren in den 80ern mal ganz groß. Wenn ihr es also ganz genau wissen wollt, das ist die Setlist, wie sie an diesem 1.8.2024 in Wacken von Except gespielt wurde. The Reckoning, Humanoid, Restless and Wild, London Leather Boys, Straight Up Jack, The Abyss, dann gab es ein Medley aus Demon's Night, Starlight, Losers and Winners und Flash Rocking Man. Weiter ging es mit Shadow Soldiers, Overnight Sensation, Breaker, Princess of the Dawn, Metal Heart, Teutonic Terror, Fast as a Shark, Pandemic und klar, ganz zum Schluss, Balls to the Wall. Und hier haben sie sich Unterstützung von Tim Owens geholt. Hat auch richtig viel Spaß gemacht, wobei, ja, Except ist eine Band, die mich persönlich jetzt nicht so zu 100% immer abgeholt hat. Das macht live Spaß. Ich habe es jetzt nicht bereut, mir das angeguckt zu haben. Und ich kann nur sagen, Except haben ihren Status garantiert auch völlig zu Recht. Aber es ist, muss ich ganz ehrlich sagen, keine Band, für die ich mir jetzt unbedingt ein Ticket besorgen würde. Also wenn sie jetzt hier auf einem Festival spielen, dann höre ich mir das gerne an, weil klar, ich mag auch die ganzen alten Klassiker und auch die neueren Sachen höre ich mir durchaus gerne an. Aber für mich ist es eben nichts, wo ich mir ein Ticket kaufen würde, nur um diese Band zu sehen. Klingt jetzt vielleicht härter, als es war. Sie haben auf jeden Fall absolut souverän abgeliefert. Und dann gab es den Headliner. Auch wieder natürlich eine Band, wo so mancher sagen wird, Radio-Scheißdreck. Klar, die Scorpions. Natürlich ist Wind of Change einer der allergrößten Hits dieser Band. Aber Leute, die Scorpions, die waren in den 70ern in Japan ganz groß. Die sind in den USA ganz groß. Und irgendwie dieses Gehate und Gedisse gegen die Scorpions wegen ihrer Erfolge im Radio mit Wind of Change und Send Me an Angel ist, glaube ich, ein Effekt, den es irgendwie nur in Deutschland gibt. Die Scorpions sind also auf, ja, haben wir vorhin auch schon mal gesagt, gefühlt ihrer 25. Abschiedstour mal wieder. Naja, ich glaube aber sagen zu können, dass es diesmal wohl wirklich ihre allerletzte Tour sein wird. Denn der gute Klaus Meine sah nicht wirklich gesund aus. Er hat jetzt gesangsmäßig nicht völlig daneben gelegen, aber seine ganzen Bewegungen haben auf mich leider Gottes schwer so gewirkt, als würde der gute Mann an sowas wie Parkinson leiden. Also er musste sich an irgendwas festhalten. Er hat ständig sein Mikrofonstativ umklammert, wenn er gesungen hat. Und gerade auch bei den Ansagen, wenn also nicht jetzt noch Musik um ihn herum wahrnehmbar war, hat man schon gemerkt, dass seine Stimme sehr wackelig klingt. Jetzt aber nicht, weil sie ihm irgendwie wegbricht, sondern ne, ja, krankheitsbedingt. Das hat sehr stark so gewirkt. Sehr schade. Trotzdem bin ich froh, oder gerade deswegen bin ich froh, dass ich diese Gelegenheit wahrgenommen habe, mir die Scorpions noch einmal anzugucken und alle, die eben mit dem Gedanken spielen, zu dieser letzten Tour hinzugehen, aber noch keine Karten haben. Leute, ihr solltet es tun, weil ich glaube schon, dass es diesmal nicht noch sehr viel mehr Tourneen der Scorpions geben wird. Aktuell sind sie ja unterwegs, um den 40. Geburtstag des Albums Love at First Sting zu feiern. 40 Jahre alt das Album, 2 ihrer allergrößten Hits sind drauf, klar, Still Loving You und Rock You Like a Hurricane. Und von den 9 Songs, die auf diesem Album drauf sind, haben sie an diesem Abend auch tatsächlich 8 gespielt. Und wenn ihr genau wissen wollt, was sie gespielt haben, los ging es mit Coming Home, eben auch von Love at First Sting. Mit Gas in the Tank gab es dann als nächstes einen Song vom Rock Believer Album. Make It Real und The Zoo standen als nächstes auf der Setlist und dann gönnte man Klaus Meine schon die erste, zumindest gesangstechnische Pause, indem man die Instrumentalnummer Coast to Coast zum Besten gab. Und dann gab es wieder einen schönen Dreierblock vom Love at First Sting Album mit den Songs I'm Leaving You, wozu Klaus Meine meinte, ja, wir sind gerade erst auf die Bühne gekommen und sagen jetzt schon, wir gehen, aber keine Sorge, wir gehen nicht. I'm Leaving You gab es also direkt danach Crossfire, einen sehr coolen Song, den die Scorpions so in meiner Erinnerung nur sehr selten live gespielt haben. Und direkt danach ein Song, der mich immer auch so ein bisschen an Accept denken lässt. Bad Boys Running Wild. London Leather Boys, Bad Boys Running Wild, ja. Im Anschluss daran durfte Klaus Meine sich wieder einen Moment ausruhen, denn Matthias Japs bekam seinen Solospot und konnte mal zeigen, dass er ein sehr guter Gitarrist ist, auch wenn es hier garantiert Leute gibt, die das aus Prinzip anders sehen würden. Und dann gönnte man sich auch mal den Luxus, zwei Balladen hintereinander zu spielen, denn es gab zunächst mal Send Me an Angel und dann das unvermeidbare Wind of Change. Alle beide vom Crazy World Album und noch einen dritten Song vom Crazy World Album gab man zum Besten, nämlich den Opener Tease Me, Please Me. Tja, was gab es sonst noch? Man näherte sich langsam aber sicher schon dem großen Finale. The Same Thrill wurde noch ausgepackt, also auch vom Love at First Sting Album. Mickey D bekam seinen Solo-Spot serviert, hat auch gut abgeliefert, auch wenn ich finde, dass Mickey D, auch wenn es jetzt gemein klingt, einen ganz schönen Bauchansatz mittlerweile hat. Aber auch da gilt, der Mann ist mittlerweile durchaus in die Jahre gekommen. Darf man also so in Kauf nehmen. Blackout, klar, kommt man nicht dran vorbei, auch wenn er nicht von Love at First Sting ist. Und der reguläre Konzertteil wurde beschlossen mit Big City Nights, wo man sich Unterstützung auf die Bühne holte, und zwar Doro. Kann man sich jetzt auch drüber streiten. Irgendwie Doro ist bei Wacken immer irgendwie irgendwo dabei, auch wenn sie selbst gar nicht spielt. Also letztes Jahr müsste sie ja ihre 40 Jahre Doro-Show gemacht haben, wenn ich mich nicht völlig irre. Tja. Und hier war sie eben auch dabei, um gemeinsam mit Klaus Big City Nights zu singen. Sicherlich auch einen der ganz großen Live-Hits der Scorpions. Aber klar, es gibt zwei unvermeidbare Songs, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man auf einem Scorpions-Konzert dann ist, und die gehören ganz einfach in die Zugabe, und die Reihenfolge ist in meiner Erinnerung eigentlich auch fast immer genauso, ebenso wie die Ansage eigentlich immer die gleiche ist. Wenn die Leute dann nach Zugabe rufen, kommt Klaus Meine wieder raus und sagt auf Deutsch oder auf Englisch: Wir waren lange nicht hier, was soll ich sagen? Still loving you, Wacken! Und Leute, ganz im Ernst, wer den Song nicht mag, weil er sagt, ey, das ist Poser, das ist Scheiße, das ist Balladenkacke. Hey, es ist ein super Song. Keine Diskussion. Quatsch. Wenn ihr ihn nicht mögt, ist völlig okay. Jeder darf seine Meinung haben. Meine Meinung ist, Still Loving You ist ein gigantischer Klassiker der Rockgeschichte. Und das ganz große Finale natürlich. Was sollte es sonst sein? Rock You Like a Hurricane. Die Scorpions haben die Videoleinwände sehr intensiv genutzt. Ähnlich wie KK's Priest auch, gab es sehr viele Einspielungen, Videoeinspielungen. Und zu Wind of Change gab es auch, soweit ich mich erinnere, einen leicht veränderten Text, der dann auch auf der Videoleinwand eingeblendet wurde, damit man ihn, wenn man es gewollt hätte, ihn auch wirklich hätte mitsingen können. Da war es dann auch schon kurz vor 12 und so zog es einen dann langsam aber sicher zurück ins Zelt nach dem, ja, ich glaube wirklich intensivsten Tag, den wir in Wacken erlebt haben. Die erste Band war um 12 Uhr, die letzte endete um 12. 12 Stunden waren wir auf dem Gelände, nicht zwischendurch am Zelt. 9 Bands haben wir uns angesehen. Das war wirklich verdammt anstrengend, aber auch in Summe kann ich wirklich nur sagen, unfassbar geil. Es hat richtig viel Bock gemacht. Und mein persönliches Highlight waren wirklich Rage mit ihrem 40-Jahre-Konzert und die Scorpions. Ich muss es ganz ehrlich sagen, da war nicht alles perfekt. Das erwarte ich bei Leuten in dem Alter aber auch nicht mehr. Ich bin sehr dankbar, dass sich mir diese Gelegenheit nochmal geboten hat, diese Band so live zu sehen. Tja, Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das Special für Tag 3 jetzt als nächstes gibt oder ob vorher Folge 51 rauskommt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, nächsten Dienstag Folge 51 mit Anti von Don't Drop the Sword, der auf der Couch Platz genommen hat. Aber vielleicht gibt es vorher den dritten Tag, wo ja auch noch ein paar so halbwegs bekannte Bands am Start waren. Ich meine, Sonata Arctica, hier, wie heißen die nochmal, die aus Krefeld, ne? Blind Guardian, ja, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Oder natürlich, ja, Avantasia. Tja, Leute, mehr bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr zu sagen. Außer, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Special oder eben bei der nächsten regulären Folge. Was soll ich sagen? Still loving you, Wacken!